Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Stopp, Lopp und Cappuccino. Wir melden uns heute direkt nach dem Finalspiel der Australian Open. Gegenüber sitzt Nico. Was mir aufgefallen ist, wir haben das erste Mal seit langer, langer Zeit wieder einen Kaffee hier stehen. Kein Cappuccino, aber Kaffee. Wir haben lange nicht mehr was dabei getrunken. Ne? Du hast früher immer Cappuccino gemacht.
Hi, erstmal.
Hast recht.
Das, glaube ich, liegt daran, dass wir jetzt immer abends aufnehmen.
Genau.
Und wir dann so spät keinen Kaffee mehr trinken. Und das ist eigentlich dieses Stopp, Lopp und Cappuccino, weil wir immer eigentlich samstags aufgenommen haben zu einem Cappuccino.
Richtig.
Jetzt haben wir aber einen anderen Tag, wo es einfach irgendwie zeitlich besser passt. Jetzt trinken wir wieder einen Kaffee, weil es ist so Nachmittag und jetzt kann man nochmal einen Kaffee trinken. Da hast du recht. Ja. Die letzten Spiele, so die Viertelfinals, haben wir ja durchanalysiert, hatten unsere Prophezeiung abgegeben für die Endspiele. Oder fürs Endspiel der Herren. Ich glaube, wir lagen ja beide richtig, wer das Ding holt. Ich glaube, wir haben beide ja gesagt Sinner.
Ja.
Haben wir jetzt nicht so falsch gelegen. Aber fangen wir erstmal an.
Hast du nicht so gesagt, Zverev gewinnt das Turnier?
Oh, ja, siehst du, ich weiß gar nicht, was ich gesagt habe. Doch, es kann sein, dass ich sogar gesagt habe, dass Zverev das Turnier gewinnt. Aber ich glaube, für die Halbfinale. Nee, ich hatte ja gesagt, Sinner gewinnt gegen Shelton und Djokovic habe ich ja so ein bisschen vorne gesehen gegen Zverev.
Okay.
Ja,
okay.
Aber korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ich versuche mir auch meine Vorhersagen so zurechtzulegen, wie es gerade
ist. Überall schreibst du mal irgendwas anderes
in die Gruppe. Ich sage einfach alles, genau, ja, dass ich immer richtig bin.
Ich glaube, zwischenzeitlich lagen wir ganz schön falsch, weil ich bin morgens aufgestanden, dann war schon das Match Djokovic und Zverev vorbei. Und
genau.
Dann lief gerade der erste Satz von Sinner und Shelton. Und Dann habe ich ihn noch geschrieben, meinte so, oh Gott, also wir haben wieder so schlecht getippt.
Da habe ich auch gedacht, wir müssen eigentlich den Podcast beenden.
Ja, nie wieder was sagen, bitte.
Klappe halten, lagen so daneben. Ja gut, man muss jetzt dazu sagen, wir haben ja eigentlich gedacht, Djokovic gegen Zverev, Djokovic war ja anscheinend ein bisschen angeschlagen, schon beim Match vorher gegen Alcaraz. Hatte er seine Verletzungspause genommen und kann man ja durchaus sagen, dass es bei ihm ja auch in der Vergangenheit schon häufig dazu kam, dass er diese Verletzungspause genommen hat. Wurde im Nachhinein auch da wieder dafür kritisiert, wenn man sich Social Media anguckt, ach, Alcaraz fällt drauf rein, auf dieses Spielchen vom Djokovic und wie auch immer. Hat gegen Zverev, haben wir gesagt, habe ich gedacht, er wird ohne Probleme spielen können und er wird sich da auf jeden Fall frei bewegen können, weil gegen Alcaraz hat er ja die letzten Sätze dann auch eigentlich von außen gesehen problemfrei gespielt. War anscheinend doch nicht so. Ja, hat den ersten Satz gegen Zverev verloren, 7-6, und musste dann aufgeben. Und wie sich im Nachhinein rausgestellt hat, hatte anscheinend, ich glaube, einen Muskelfaserriss. Er hat auch das Bild vom MRT geteilt. Aus folgendem Grund, er wurde ja heftig ausgebuht, nachdem er aufgegeben hat. Da haben sich dann auch lautstark diverse Sportgrößen dazu geäußert. Ich sehe es ganz genauso, dass es halt eigentlich ein Unding ist, ein Champion so in Australien auszubuhen.
Sogar Zverev beim On-Court-Interview hat er dann nochmal das Publikum angezählt und hat denen gesagt, die sollen bitte nicht so respektlos sein.
Genau, ich glaube natürlich, Australien und Djokovic hat natürlich eine gewisse Vorgeschichte, wenn man sich überlegt, wie das halt da vor ein paar Jahren war mit der Einreise Corona. Er hatte auch nochmal ein bisschen das ganze Feuer wieder ein bisschen angeheizt, indem er gesagt hat, er wurde im Hotel da vergiftet und er hat irgendwas gegessen und hatte danach bei Blutanalysen irgendwelche vergifteten Werte gehabt, ohne da jetzt weiter drauf. Also ich glaube, er wurde da ziemlich heftig ausgebuht und hat das Bild danach bei Social Media geteilt, bei dem zu sehen ist, dass er einen Muskelfaserriss hat. Ich habe es jetzt auf dem Foto nicht erkannt, ja, aber.
Ja, ich kann diese MRT-Bilder jetzt auch nicht lesen.
Ich kann sie nicht lesen, aber
da muss ja was gewesen sein.
Da muss ja was gewesen sein. Genau.
Hast du von dem Satz was gesehen? Ich habe ehrlicherweise nämlich nur 3-4 Ballwechsel aus den Highlights gesehen, ansonsten habe ich da gar nichts von gesehen.
Nein, ich habe auch nicht viel gesehen. Das lief ja mitten in der Nacht leider. Man hat danach nur die Highlights gesehen. Ich glaube, so viele Highlights gab es von dem Match jetzt auch nicht. Es war in der Presse schon vorher so ein bisschen das Ding, dass gesagt wurde, Djokovic hat den ersten Tag Training geskippt, den zweiten Tag auch. Er hat gar keinen Schläger angerührt und Ball geschlagen. Und ist, glaube ich, im Endeffekt der erste Ball, den er geschlagen hat, war wieder gegen Zverev, der erste Return so ungefähr.
Glaubst du?
Verletzt und nicht im Vollbesitz seiner Kräfte. Ich glaube, man muss Muskelfaserriss spielen. Anscheinend hat er wirklich was gehabt? Ich will mich auch nicht unterstellen, dass er nichts gehabt hat.
Ja, definitiv, sonst wird er nicht aufgeben.
Ich meine auch in der Vergangenheit, ja. Aber wie gesagt, ich glaube, wenn du halt dann aufgibst in einem Halbfinale nach 6-7, der muss was. Ja. Der war nicht mehr in der Lage. Er hat ja auch gesagt, er hatte so Schmerzen gehabt, dass es nicht mehr weiterging.
Ja, ja. Bin mal sehr gespannt, wie es bei ihm weitergeht in der Konstellation mit Andy Murray. Die wollten sich jetzt nach dem Turnier besprechen, ob sie weiterarbeiten oder nicht.
Was glaubst du?
Ich glaube, das hat gut funktioniert, von außen betrachtet, und würde sagen, ich würde dem auf jeden Fall eine Chance geben, ich würde weitermachen, weil sie ja jetzt auch noch nicht, sage ich jetzt mal, ausgetestet haben, wie weit kann es gehen. Er wurde durch eine Verletzung gestoppt und nicht, weil irgendwie, keine Ahnung, was weiß ich, eine Strategie sich überlegt haben, die ging nicht auf, und er sagt, ah Mist, hast mir doch nicht so tolle Tipps gegeben. Und ich glaube, die werden das vielleicht, zumindest bei den großen Turnieren, das sind ja auch noch, glaube ich, die Events, die der Djokovic überhaupt spielen will. Der wird jetzt bestimmt nicht bei jedem kleinen Turnier mitfahren, aber den großen kann ich mir schon vorstellen, dass er da weiterhin dabei bleibt.
Ich würde mich darüber auch freuen, wenn er weiter dabei ist, weil es irgendwie eine coole Sache ist. Ich glaube, er kann davon sehr profitieren. Er weiß natürlich nicht, wie es hinter den Kulissen abläuft. Djokovic hat ja angekündigt, dass er dieses Jahr wieder ein bisschen mehr spielen will, aber wir werden ihn jetzt, glaube ich, nicht bei den kleinsten 250ern sehen, wo Murray dann auch am Start ist. Und ich glaube auch, das werden dann die großen Dinger sein, wenn es weitergeht, wo wir die beiden in der Konstellation zusammen sehen.
Ja, er hat ja auch schon angekündigt, er wird einige Turniere auslassen, auch wenn er dann Strafgeld zahlen muss, weil er nicht antritt. Ja. Aber das war ja, denke ich mal, abzusehen jetzt bei ihm im Alter.
Genau, deswegen das erste Halbfinale, überhaupt nicht so gelaufen, wie wir uns das erwartet haben. Muss man darauf sagen, okay, bei uns zu Lanze brechen, Djokovic halt verletzt, es wäre dadurch weiter. Jetzt mal eine Frage an dich, glaubst du, dass es gut ist für Zverev mit nur einem Satz? Ja, der hatte vorher 2 Tage Pause, dann nur einen Satz gespielt und dann in den Finale zu gehen.
Witzig, dieselbe Frage habe ich mir gerade für dich überlegt. Ja. Natürlich habe ich mir deshalb auch mal Gedanken drüber gemacht. Ich glaube, dass es dann, wenn du so weit im Turnier bist, dann für Zverev keine Rolle mehr gespielt hat, sondern du, glaube ich, eher froh bist über die Pause, die du bekommst. Also okay. Ich glaube, 5 Sätze gegen Djokovic spielen und an die Grenze gehen, ist eine schlechtere Voraussetzung für ein Finale, als einfach einen guten Satz zu spielen.
Ja.
Und dann hast du vielleicht nicht dieses Siegesgefühl, weil du wirklich den Matchball verwandelt hast.
Ja, das ist ja manchmal beim Fußball so, ne? Kennt man ja von der WM oder EM, dass man sagt, beim Gruppenspiel, das letzte Gruppenspiel, da schickt man dann die B-Elf hin, ja. Und danach kommt man im Achtel- oder Viertelfinale gegen eine Mannschaft und sagt, ah, jetzt habt ihr ja die B-Elf vorher auflaufen lassen und ihr seid ja aus dem Rhythmus ungefähr.
Genau. Ja, da glaube ich aber halt, ne, die haben nicht die Möglichkeit, so oft zusammenzuspielen. Da ist vielleicht jede Minute, die du zusammenspielst, gut.
Ja.
Ich glaube eher, der Zverev hat davor 5 Matches durchgespielt. Mhm. Und sicherlich hätte es geholfen, wenn du dann auch noch mal ein 6. dann durchspielst und gut spielst, aber ich glaube, in dem Halbfinale nimmst du auch dankend entgegen, wenn dein Gegner dann nicht antritt und du hast aber zumindest einen Satz gespielt. Ich glaube, das ist noch was anderes, wenn das Match gar nicht stattfindet. Du hast dann plötzlich, dein Rhythmus ist kaputt. Du hast plötzlich einen Tag Pause und hast nicht diese Matchvorbereitung, weil das hat er ja alles gehabt, die Matchvorbereitung, auf den Platz gehen, einen Satz spielen,
ja,
dann ist vorbei. Ich glaube nicht, dass es ihn großartig beeinträchtigt hat. Okay. Eher ein Vorteil sein kann. Was glaubst du?
Ja, also ich glaube, er hat ja schon die letzten Male ziemlich viel auch, hat er ja gesagt, nach dem Match trainiert, ist ja wieder auf den Platz gegangen, hat dann doch nochmal Schläge gemacht und ich glaube auch, der hat die 2 Tage ja trotzdem noch viel gespielt, hat sich auf Djokovic eingestellt. Ich glaube nicht, dass er dann aus dem Schlag kommt, ja, und ich glaube auch, also ein Satz ist zumindest mal ein Satz, der bestimmt sehr intensiv war. Vielleicht fehlt dir dann so ein bisschen dieses Gefühl, ich habe es aus eigener Kraft ins Finale geschafft, so ein bisschen so der letzte Selbstbewusstseinskick.
Ja.
Zu sagen, ich habe den Djokovic wirklich besiegt und ich bin hier zu 100% verdient im Finale, könnte man so denken.
Ja.
Aber grundsätzlich, wenn man das Match ja heute auch gesehen hat, kommen wir gleich zu sprechen, glaube ich, hat es jetzt nicht am mangelnden Selbstbewusstsein gelegen.
Eine letzte Frage zu dem Halbfinale. Wie fandest du die Spielansetzung? Also ich meine, klar, das sind 1000 Faktoren, die eine Rolle spielen, warum die Spiele zu einer gewissen Uhrzeit angesetzt werden und dass halt, keine Ahnung, die Fernsehübertragung in manchen Ländern so und so ist, weiß der Geier was, aber für uns war es so, dass im deutschen Fernsehen um 4.30 Uhr das Zverev Djokovic-Spiel kam und um 9.30 Uhr Sinner gegen Shelton.
Ja, also ich meine, gucke natürlich aus der Brille der Deutschen, jetzt vielleicht nicht die aus der Europäer, die Italiener haben da bestimmt eine andere Meinung zu, dass ich sage, das ist natürlich irgendwie eine Scheißansetzung. Es ist für mich auch, wenn man es auf dem Papier sieht, einfach das geilere Match, Zverev gegen Djokovic. Bei allem Respekt, der Shelton ist da so ein bisschen für mich der Überraschungshalbfinalist. Und deswegen hätte ich mir die Ansetzung durchaus etwas, also umgekehrt gewünscht.
Ja, oder ich habe mir gedacht, man hätte ja auch, ich meine, bei den Damen-Halbfinals, die waren angesetzt, ich glaube, 8 Uhr und dann 9.30 Uhr. Klar, die spielen nur zwei Sätze oder drei Sätze und deutlich kürzer sind die Matches meistens. Man hätte aber auch das erste Halbfinale, keine Ahnung, um 6.30 Uhr starten lassen können. Da hätte man jetzt hier die Chance, mal zu normalen Zeiten aufzustellen.
Die haben bei den Herren halt immer das Problem, dass die Matches halt teilweise Ewigkeiten dauern. Also wir haben ja Sätze gesehen. Ich meine, welcher Satz war das? Ich glaube, Alcaraz gegen Djokovic, der teilweise 75 Minuten ging. Ne? So lange dauert dann meistens manchmal sogar ein ganzes Damenmatch. Klar. Ja. Und es ist einfach so schwer vorherzusagen, wann die fertig werden. Und die wollen nicht, dass die gleichzeitig laufen. Auf gar keinen Fall.
Nee, das ist Quatsch. Wir wollen es ja auch gucken.
Und die wollen auch nicht, dass das erste Match zu spät startet und dann das zweite Match halt in die Nacht reingeht, weil es halt auch kacke ist. Dann
haben die Spiele wieder Nachteil. Klar, verstehe ich schon. Schade war es trotzdem, weil das war so ein Match, da habe ich mich extrem drauf gefreut.
Ja.
Als ich dann aufgewacht bin, es war schon vorbei, da war ich schon so ein bisschen so, oh, bitter.
Ja, ich habe gedacht, oh Mann, ich hätte mich auf ein geiles Match gefreut. Mich hätte vor allem einfach interessiert, wie Djokovic gegen Zverev spielt.
Ja.
Das hat mich total interessiert, wie er auch so von der Strategie her gegen ihn spielt. Das haben wir leider nicht gesehen, so richtig, in einem Satz. Und wie gesagt, Djokovic nicht bei 100% und deswegen ist Zverev dann im Finale gewesen. Ging er dann weiter mit Sinner gegen Shelton.
Unsere Prognose war ja, es wird ein deutlicher Dreisatzsieg für Sinner.
Genau.
Weil wir geglaubt haben, dass der Shelton in den Ballwechseln da nicht viel entgegenzusetzen hat.
Ja.
Erster Satz.
Also ich muss ehrlich sagen, um vorwegzunehmen, ich war vom Shelton ziemlich beeindruckt. Habe ich dir auch gesagt. Wir haben es dann ein bisschen auch zusammengeguckt. Ich fand, er hat sehr beeindruckend gespielt, weil er auch von der Grundlinie stark mithalten konnte, wie ich finde. Natürlich hat er seine beiden Waffen, das ist sein Aufschlag und seine Vorhand. Wenn der steht, mit der Vorhand beschleunigt, das ist schon außergewöhnlich. Also das haben wenige auf der Tour so eine Waffe wie er. Aber trotzdem finde ich, hat er von der Grundlinie mit dem Sinner echt stark mitgehalten. Und das haben bei dem Turnier sehr, sehr wenige. Er hat versucht, auch variabel zu spielen mit seinem Slice und allem drum und dran. Ich war wirklich positiv von überrascht von ihm und ich muss ehrlich sagen, da ich in der Vergangenheit ja auch schon Spielen gesehen habe häufiger, sehe ich bei ihm eine total positive Entwicklung. Er hat mich wirklich überrascht. Er hatte sogar die Chance, den ersten Satz sogar zuzumachen. 6-5 eigener Aufschlag und hat es nicht gemacht, hat dann den ersten Satz im Tiebreak 7-6 verloren. Und den Anfang vom zweiten Satz, die ersten zwei, drei Spiele habe ich leider verpasst. Aber die hast du ja gesehen, da war es ja auf der Kippe, wie du meintest. So, er hatte immer wieder die Chancen gehabt, der Shelton auch. Ging aber dann die Sätze 2 und 3 dann doch recht deutlich an Sinner.
Weg mit 6-2, 6-2.
Genau. Jetzt übergebe ich mal an dich, weil du hast es eigentlich ganz gut zusammengefasst. Wir haben ja schon ein bisschen, auch während des Matches, so ein bisschen drüber gesprochen, was vielleicht so die Knackpunkte sind. Was waren denn für dich die Punkte, warum der Sinner dann doch eigentlich so, da deutlich durchkam?
Ja, so bin ich erstmal voll bei dir, dass mich der Shelton auch überrascht hat, weil ich habe jetzt auch noch nicht so viele Matches von ihm gesehen. Und das war wirklich eines der Matches, bei denen er wirklich besonders gut gespielt hat. Also auch von der Grundlinie. Ich dachte so, oh, der kann ja wirklich gut von der Grundlinie spielen.
Ja, also vor allem nicht so, weißt du, so blind rumgeballert.
Ja. Wirklich gut, super bewegt, hat voll mitgehalten. Und dann ist es natürlich so, wenn du gegen die Eins der Welt spielst, dann die paar Chancen, die du hast, die musst du nutzen.
Ja.
Weil der Sinner, der nutzt jede Chance, die er bekommt. Und genau so war es auch, ja. Du hast gerade angesprochen, er hatte den Satzball bei eigenem Aufschlag. Das darf natürlich nicht passieren, dass er dann halt seinen eigenen Aufschlag dann nicht durchbringt.
Stimmt, das war sogar Satzball, ne?
Es war 6-5, 40-30, hat einen Satzball gehabt. Und dann, wenn er mit 1-0 Sätzen in Führung geht, ist schon mal ein Statement in so einem Halbfinale.
Ja, da kann alles passieren, sehe ich genauso.
Die Chance hat er nicht genutzt, hat sich dann breaken lassen und ist dann in den Tiebreak gegangen. Und das ist natürlich so, dann nutzt der Sinner jede kleine Chance, die er dann bekommt und er gaunert sich den Satz mit 7-6 und hat sicherlich noch nicht sein bestes Tennis gespielt, aber wenn du halt diese eine Chance liegen lässt gegen die Eins der Welt, dann wird es schwer.
Ja.
Und dann genau Anfang vom zweiten Satz war es so ähnlich, ich weiß nicht, ob es bei 1-1 oder 2-2 war, da war bei Sinners Aufschlag 15-30 und da hat der Shelton einen ganz leichten Volley, den er wegspielen kann, den spielt er so ein bisschen zu verspielt. Und der Sinner holt den Punkt, dann steht 30 beide. Das klingt jetzt vielleicht, wenn man zuschaut, jetzt im ersten Moment nicht so überraschend oder nicht so krass oder wichtig, aber ein 15-40 und du hast zwei Breakbälle, das ist dann schon nochmal wieder eine Ansage. Das sind halt genau die Chancen, die du dann halt brauchst und die du dann nutzen musst.
Genau, ich glaube, es ist ja, das weiß ja jeder im Tennis, es gibt hier immer dieses Ding so, dass man sagt, es sind ja nur ein paar wenige Punkte, die das Spiel entscheiden. Und das ist tatsächlich so, weil ich glaube, Federer hat das mal gesagt, dass er nur irgendwie in seinen ganzen 1300 Matches, die er gespielt hat, nur knapp über die Hälfte der Punkte gewonnen hat. Also, bisschen mehr, also es gibt anscheinend Punkte, die sehr wichtig sind. Ja. Und das ist so einer. Und da waren diesen Volley, da gab es mal zwei, drei andere Szenen, wo ich so gedacht habe, ein Sinner, der spielt es einfach ganz trocken runter. Ja. Und der Sheldon war da so für mich so ein bisschen zu verspielt, wie wir es auch bei, finde ich, bei Alcaraz gesehen haben.
Ja.
Ja. Natürlich Alcaraz nochmal auf einem anderen Niveau, aber diese Abgebrühtheit in den wichtigen Momenten, keine dummen Sachen zu machen, ja, oder keine leichtsinnigen Sachen, das hat ihm noch ein bisschen gefehlt.
Ja.
Aber trotzdem war ich von seinem Spiel wirklich beeindruckt. Er sieht, er ist ein unglaublicher Athlet.
Ja.
Ich glaube, der kann 4,80 Meter hochspringen gefühlt.
Ja.
Sein Aufschlag, seine Vorhand sind so krasse Waffen. Und wenn er da weiter an seinem Spiel arbeitet, ich meine, der ist noch jung, ich sag, der ist brandgefährlich für alle.
Ja, und der wirkt auch sehr, sehr zielstrebig und ehrgeizig.
Ja.
Mit seinem ganzen Team, mir ist das ein bisschen zu viel, viel Gelaber immer nach jedem Punkt. Ich meine, Coaching ist mittlerweile erlaubt, aber der Vater ist sein Coach und der ist nach jedem Punkt kommunizieren die, nach jedem Punkt. Ist also, ich habe auch Videos von ihm gesehen aus dem College, der hat vorher College-Tennis gespielt, da war das ganz genauso. Sein Vater ist nach jedem Punkt auf dem Platz zu ihm gelaufen und haben sich nach jedem Punkt unterhalten. Und so ähnlich machen die das jetzt immer noch. Das ist mir viel zu viel, aber das zeigt ja, dass sie sich sehr mit dem Spiel auseinandersetzen und weiterkommen wollen. Und ich finde, das merkt man ja auch, ne? Also es war jetzt nach 2013, da war er im Halbfinale bei News Open, jetzt wieder im Halbfinale. Er zeigt zumindest den
23,
genau. Und jetzt wieder im Halbfinale, zeigt zumindest den anderen Spielern, dass er nicht schläft, sondern der ist voll da und der will. Und er hat auch signalisiert, er traut sich zu, die zu schlagen. Er geht dann nicht einfach ins Halbfinale und lässt über sich ergehen, sondern der will.
Ich hatte mir auch gedacht, dass er im Endeffekt der Sinner sich leichter tut, aber es lag nicht am Sinner, dass er schlecht gespielt hat, sondern ich finde, weil einfach Sheldon wirklich einfach stark gespielt hat. Im Endeffekt wie alle bei dem Turnier, auch jetzt dann im Finale kommen wir gleich zu Zverev, der Sinner hat einfach eine Macht von der Grundlinie, die aktuell, glaube ich, keiner irgendwie ein Rezept dagegen hat.
Ja, unterm Strich muss man sagen, dann 7-6, 6-2, 6-2 ist dann doch sehr deutlich.
Ein deutliches Ding, genau.
Und geht natürlich völlig verdient an Sinner. Und ich glaube ja auch noch nicht mal, dass er ihn in die Grenze gebracht hat.
Ja. Ja.
Machen wir weiter im Damenfinale erst?
Richtig. Das war, hast du ein bisschen gesehen?
Ich habe ein bisschen geguckt, ja.
Okay, erzähl. Ich habe auch ein bisschen gesehen, aber ich habe es ja leider nicht
genau, also Damenfinale, die Titelverteidigerin Sabalenka gegen Madison Keys. Eine altbekannte.
Ja, Überraschung muss man ehrlicherweise
sagen. Eine Überraschung. Ich glaube, aktuell 14 der Welt.
Ja.
War zuvor in 7 Grand Slam Halbfinals. Hat es aber nie weitergeschafft.
Okay.
War immer so ein bisschen die große US-Hoffnung.
Ja, ja.
Dass jemand den großen Titel schafft. Und man hat ihr nachgesagt, dass sie immer im entscheidenden Moment dann nicht mehr ihr Power-Tennis gespielt hat, sondern eher so ein bisschen verkrampft und nicht mehr so mutig war.
Mhm.
Und wenn ich die Konstellation da richtig gecheckt habe, ihr Ehemann ist Fratangelo. Kennst du den Spieler?
Ja, ja.
Ja, das ist ein amerikanischer Spieler, der immer aus Verletzungsgründen dann doch wieder abbrechen musste, wieder Comeback gefeiert hat. Und der hat immer super geil gespielt, wenn man ihn spielen sehen hat.
Ja, ja.
Aber hat nie so richtig sein Potenzial ausgeschöpft.
Das wusste ich gar nicht, dass das eben
ist. Ja, so habe ich das, glaube ich, verstanden, dass es der ist. Ja. Ich habe zumindest auch ihn wiedererkannt, dachte so, hör, und dann ist der ganze der Name gefallen. Und nach dem Match haben sie sich geküsst. Da konnte ich irgendwie 1:1 zusammensetzen, dass es der Mann ist.
Okay.
Und er hat sie wohl in die Spur bekommen und ihr den Mut und Vertrauen zugesprochen, zumindest hat sie das auch in der Siegerehrung gesagt, dass sie halt jetzt in solchen Momenten an sich glaubt.
Ja.
Wenn es eng wird, einfach volles Rohr weiter durchzieht ihr Spiel und nicht nachlässt. Und ja, man kann ja sagen, es haben dann zwei sehr ähnliche Spielertypen aufeinander getroffen. Also beide sind sehr groß, beide schlagen unglaublich schnell auf, beide spielen unglaublich schnelles Power-Tennis.
Ja.
Und so war das Spiel auch.
Ja.
Und ja, ich sag mal, es macht auf der einen Seite Spaß zu gucken, weil die wirklich super schnell spielen und da teilweise super krasse Winner dabei sind.
Ja.
Auf der anderen Seite fehlt mir dann so ein bisschen auch, sich so diese Defensivarbeit anzugucken, wie man das beim Sinner zum Beispiel sieht, wo man wirklich beeindruckt ist, dass der so einen Ausfallschritt macht bei der Rückhand und dann nochmal aus der Defensive sich rauskämpft, genauso der Zverev.
Ja.
Das sieht man halt bei dem Damenfinale oder hat man gar nicht gesehen. Das fand ich immer so ein bisschen schade. Sobald die mal in die Ecke getrieben werden, beide, dann siehst du, die laufen einfach hin zum Ball im Vollsprint und dann wird zum Schuss angesetzt und die laufen aus dem Feld raus.
Mhm.
Also wird sehr, sehr wenig.
Okay.
Also da siehst du schon krasse Defizite, was defensive Arbeit angeht, muss ich schon sagen.
Okay.
Aber deren Offensivspiel ist halt so stark.
Ja.
Ja. dass sie halt damit alle Spielerinnen aus dem Weg geräumt haben und im Finale sind. Und dann sind die beiden aufeinander getroffen. Und wie gesagt, so war das Finale auch. Die haben sich die Bälle gegenseitig um die Ohren gehauen.
Ja.
Und am Ende hat Kies das Wunder vollbracht, sag ich mal, und hat Sabalenka geschlagen. Im ganz engen dritten Satz.
Genau, ich glaube 5-beide, 30-beide in dem Grand-Slam-Finale stand es. Im dritten Satz habe ich gedacht, oh okay, da musst du erst mal die Nerven halten. Sabalenka war schon häufiger in der Situation im Grand-Slam-Finale. Kies, muss man ja auch ehrlich sagen, krasses Turnier gespielt, mit Swiatek geschlagen und im Finale Sabalenka. Also im Endeffekt kannst du es nicht besser machen.
Ja.
Und was mich auch immer wieder beim Damen-Tennis halt beeindruckt, und das ist wieder der Beweis dafür, jeden, den du auf der Straße fragst oder der sagt, ja, Tennis braucht man große, dicke Muskeln und wie auch immer, es ist nicht der Fall, wie schnell die teilweise spielen, auch im Fernsehen, wie schnell das ist. Das ist, also ich finde, die Sabalenka erinnert mich von ihrer Geschwindigkeit und wie sie auf die Bälle, in welchem Einsatz sie spielt, so an die Serena Williams, weil teilweise habe ich das Gefühl, dass sie die Gegner so wie bei Mario Tennis so vom Platz schießt und die fliegen so hinten gegen die Bande.
So ungefähr
ist das. Die hat so ein Tempo, dass der Schläger aus der Hand fliegt gefühlt, und das ist schon krass. Und ja, es kommt immer wieder zu dem Punkt, jetzt haben wir wieder eine neue Grand-Slam-Siegerin bei den Damen. Ja, trotz allem muss man ja sagen, finde ich immer die Leistung von Sabalenka, von Swiatek noch extrem mal anzurechnen im Endeffekt, weil sie bei Best of Three immer mit vorne mitspielen.
Ja, ja. So muss man es auch sehen.
So muss man es einfach sehen. Das ist nochmal, wahrscheinlich nochmal höher anzurechnen im Vergleich zu den Herren, weil die können jederzeit in zwei Sätzen vom Platz gehen und dann ist es vorbei. Der Zverev hat nochmal die Chance, das zu drehen.
Ja, die können mal den ersten Satz verpennen und geraten dann die Männer nicht so sehr unter Druck, weil sie dann nochmal sagen, ey, gut, der andere braucht nochmal zwei Sätze. Wenn du den Damen-Tennis verlierst den ersten Satz, liegt Break hinten im zweiten, dann gehen schon die Alarmglocken an.
Und deswegen wieder mein Abschluss-Plädoyer, was das Damen-Tennis angeht. Lasst sie bei den Grand Slams endlich Best of Five spielen.
Ja.
Weil dadurch werden auch mehr Stars geboren oder die bleiben da, weil einfach nicht so sehr das Ding ist, wie du sagst, okay, ich habe mal die ersten anderthalb Sätze verpennt und dann ist Feierabend, sondern die haben die Chance, Best of Five einfach, die besten Spieler setzen sich dann durch, aus meiner Sicht. Und nicht so ein bisschen, hat das so manchmal so ein bisschen, ja, vielleicht mal einen schlechten Moment gehabt, mal eine schlechte halbe Stunde. Dann kann schon eng werden. Deswegen lasst sie Best of Five spielen. Dann haben wir auch häufiger ähnliche Grand Slam-Siegerinnen. Vielleicht haben wir jemanden, der ein Sandplatz-Spezialist ist, wie wir es bei Nadal hatten. Vielleicht haben wir jemanden, der gut auf Rasen ist, wie eine Rybakina. Vielleicht haben wir jemanden, der sehr stark auf Hartplatz ist, wie eine Sabalenka.
Ja, und wir haben vielleicht auch solche epischen Matches, über die man noch spricht. Die existieren ja gar nicht, weil es einfach ein
wenig.
Mir wurde heute ein Video angezeigt von Schiavone und Kuznetsova, weil die haben noch ein Match gespielt. Das war auch bei den Australian Open. Ich weiß nicht genau, in welchem Jahr das war. Da ging es 12-10 oder 14-12 aus im dritten Satz.
Ja.
Das ist ja auch abgeschafft. Die spielen ja mittlerweile auch im dritten Satz ein Match-Tiebreak.
Genau.
Dann wenigstens sowas bei den Frauen beibehalten, dass sie dann wenigstens den Satz wirklich fertig spielen, nach den alten Regeln, weil dann da entsteht dann vielleicht auch mal so ein krasses Match, dass man darüber spricht. Aber wenn das halt nur diese Zweisatz-Siege sind oder Dreisatz-Siege, das geht zu schnell, da ist zu wenig.
Genau, man hat, wie du sagst, diese wenig, also ganz, ganz selten diese epischen Matches, ein krasses Comeback beispielsweise,
Das hast du halt bei den Männern sehr häufig im Grand Slam, weil dann, keine Ahnung, ich meine, wenn ich jetzt zurückdenke, was war jetzt vielleicht so ein Ding, Davidovic Fokina, der Spanier, hat zweimal eine 2-0-Satz-Rückstand gedreht und gewinnt in fünf Sätzen. Da spricht man drüber.
Ja, es sind Dramen, die auf dem Platz passieren bei einem Best of Five. Beispielsweise, wie du sagst, ich führe 2,5 Sätze und plötzlich kriege ich körperliche Probleme und der andere kommt zurück und ich krampfe mir da einen ab.
Genau.
Ja, und das sind diese Dramen, die halt im Damen-Tennis aufgrund der Regeln halt einfach nicht stattfinden. Und das, glaube ich,
ist, und da würde sich ja auch viel verändern. Dann würde sich ja auch automatisch dann nochmal die Fitness bei vielen verändern. Weil aktuell müssen sie vielleicht gar nicht so sehr
an die
Grenze gehen, weil warum sollte sie Sabalenka machen, wenn sie ja in zwei Sätzen die alle vom Platz schießt?
Das glaube ich auch,
genau. Braucht sie ja nicht so krass, sag ich mal, an die Grenze gehen, sondern muss vielleicht eher an dem Spiel arbeiten, dass sie noch schneller die Matches gewinnt.
Ja. Also.
Ganz kurz noch, du hast angesprochen, es stand 5-5-30 beide im dritten Satz.
Ich glaube schon, ne?
Genau. Ja. Und ab dem Zeitpunkt, da muss man echt sagen, die Kies hat, glaube ich, dann 6 Winner geschlagen.
Ja.
Hat auch 1-2 liegen lassen und die hat sich das wirklich erspielt. Die hat dann echt 6 unglaubliche Punkte gespielt.
Mhm.
Das musst du erstmal machen.
Ja.
Also das war kein Gegurke oder dass du denkst, so, okay, die haben sich das irgendwie geschenkt, sondern das so runterzuspielen, war schon krass.
Stimme ich dir voll überein. Jetzt dann zum Abschied, das ist ja das letzte Spiel im Endeffekt, ist ja bei den Australian Open neben dem ganzen Jugend und Doppel. Pütz und Kravitz haben Halbfinale verloren an der Stelle. Oder? Ja,
ja,
haben sie.
Ja,
ja. Dann das Finale Sonntag, Sinna gegen Zverev.
Ja.
Ja, wir haben ja im Vorfeld, hatte ich es jetzt nicht so auf dem Schirm, wir haben ja gesagt, Sinna gegen Djokovic. Oder ich habe das zumindest, meine ich zumindest, dass ich das gesagt habe. Ja, was würdest du im Vorfeld, wenn ich dich jetzt fragen würde, du bist Zverev-Coach, und ich würde dich fragen, hey, wie hast du den Zverev eingestellt gegen Sinna? Was würdest du denn sagen?
Puh, schwer. Also erstmal wurden die ganzen Statistiken ja von den beiden gezeigt und da stand es 4-2 im Head-to-Head für Zverev. Und ich glaube, er hat auch, auch einige Grand-Slam-Matches davon gegen Sinna gewonnen.
Ja.
Ich glaube, das ist immer ganz gut, wenn man sowas mal sieht. Ne? Also ich glaube auch jetzt, dass der Sinna und Alcaraz, die spielen sehr ungern gegen Zverev,
ja,
glaube ich, weil die wissen, dass es ein sehr harter Gegner ist. Der Zverev hat gegen alle sehr, sehr gute Head-to-Head-Bilanz. Aber dann glaube ich wüsste nicht, was ich den Zverev sagen sollte gegen den Sinna. Ja, weil was willst du ihm von der Grundlinie sagen? Mhm. Lass dich nicht vom Platz schießen. Nee, keine Ahnung. Ich glaube, das Spiel vom Zverev basiert dann einfach extrem auf dem Aufschlag. Der muss halt kommen, damit du dich irgendwie im Spiel rettest.
Ja.
Aber ansonsten wüsste ich gar nicht, was man gegen Sinna aktuell, was man sagen soll. Vielleicht, ja, mit Aufschlag so ein Rhythmusbrecher zu sein, dass du ihn gar nicht ins Spiel kommen lässt und vielleicht auf die Aufschläge extrem drauf zu gehen mit dem Return, um da auch die Ballwechsel kurz zu halten, so wie das der Djokovic ein bisschen beim Alcaraz gemacht hat,
ja,
der immer die zweiten Aufschläge attackiert hat und ihn gar nicht hat in den Ballwechsel kommen lassen. Das wäre vielleicht etwas, ja, einfach diese langen Ballwechsel vermeiden,
ja,
mit dem Aufschlag, mit dem Return. Weil sobald es dann in die Rallye geht, haben wir dann auch gesehen, und der Sinner dann seinen Tennis abruft, wird sehr, sehr schwer.
Ja.
Und du?
Ich habe mir da wirklich drüber Gedanken gemacht, was würde ich dem Zverev sagen, wie man den Sinner schlägt. Natürlich unter den Voraussetzungen mit den Mitteln, die jeder Spieler zur Verfügung hat jetzt in der Zverev. Und ich bin auch zu dem Punkt gekommen, dass ich sage, du musst aus meiner Sicht gegen Sinner aktuell vermeiden, von der Grundlinie zu spielen. Weil er macht es besser als alle anderen. Und wir reden ja von Zverev, der ein extrem starker Grundlinienspieler ist. Es ist ja nicht so, wie jetzt, dass man sagt, bei allem Respekt ein Berrettini, wo man sagt, ja, mach auf keinen Fall Grundlinien-Rallies gegen Sinner, weil da ziehst du auf jeden Fall den kürzeren, ja, auch wenn du eine tolle Vorhand hast, aber versuch schnell auf den Punkt zu gehen. Und ich glaube, gegen Sinner darfst du auf keinen Fall aktuell in die Grundlinien-Rallye gehen. Er klebt an der Linie, er spielt mit so einem extremen Tempo, es erinnert mich an Djokovic, aber 2.0, weil er spielt noch mal schneller. Und das Gefühl bei ihm ist, er macht von der Grundlinie auch gar keine Fehler. Er bewegt sich so aus der Defensive. Er springt ja in die Bälle rein, in die offene Stellung und schießt die wieder an die Grundlinie zurück und weicht überhaupt nicht davon ab. Und dieses Gefühl, je länger das Match wird, umso mehr kommt er in seinen Rhythmus von der Grundlinie. Und das wäre für mich jetzt so Rhythmus. Man muss seinen Rhythmus vielleicht brechen, dass man ihn einfach versucht zu beschäftigen mit kurzen Ballwechseln, mit vielleicht mal irgendwie ja zu variieren. Großartig. Wenn man überhaupt die Chance dazu bekommt, das ist immer sehr leicht gesagt, variier mal gegen einen, der dir alles an die Grundlinie schießt. Ne? Aber halt, geh nicht die Grundlinienduelle ein. Schlag gut auf, das ist die Basis. Und das, was du gesagt hast, auch ein wichtiger Punkt ist, versuche seinen zweiten Aufschlag zu attackieren. Ja, damit er einfach nicht in diese Grundlinienrallies reinkommt und dann dich im Endeffekt wegprügelt.
Okay, jetzt drehen wir das Ganze um. Was würdest du dem Sinner vom Spiel sagen gegen Zverev? Oder was hättest du ihm gesagt vor dem Finale?
Ja, versuch in die Ballwechsel reinzukommen, weil versuch seinen Aufschlag, so viele Aufschläge wie möglich zu retournieren, damit du in die Ballwechsel kommst. Spiel dein Spiel von der Grundlinie, weil du wirst Zverev dazu kriegen, dass er wieder in seine defensive Rolle gerät.
Ja.
Und dann jagst du ihn links und rechts, bis du ihn vom Platz schießt. Oder was man, finde ich, jetzt auch gesehen hat, auch häufig halt dann Stopp gespielt hat, ihn da aus der Komfortzone hinten rausgeholt hat. Und das hat er genau so gemacht, finde ich. Also ich finde, wenn wir zum Spiel kommen jetzt mal,
ja,
war für mich die Strategie zu erkennen. Sinner hat, finde ich, im ganzen Turnier beim Return, gehen wir mal zum Return, näher an der Linie gestanden. Ich glaube, die Statistik auch zeigt, gerade den zweiten Aufschlag hat er heute gegen Zverev sehr weit hinten returniert, hat den Ball fallen lassen, hat ihn einfach lang reingespinnt, um in den Ballwechsel zu kommen. Und dann von der Grundlinie war ganz klar zu sehen, dass ja von Boris Becker im Endeffekt immer das Lieblingsding, er muss die Linie verteidigen. Ja, und da gebe ich ihm auch recht jetzt in dem Fall. Der Unterschied, wir haben auch schon drüber gesprochen, das hast du ja auch gesagt, der Zverev ist sofort in seine defensive Rolle gefallen und der Sinner hat an der Grundlinie geklebt. Und dadurch gewinnt er einfach von 10 Punkten im Schnitt immer 6 oder 7 gefühlt. So, weißt du, er macht immer so ein bisschen mehr, Punkte, als dass er verliert.
Also der Sinner.
Genau, ja, der Sinner. Ja, ja. Und ja, von der Grundlinie einfach bärenstark. Und ja, klar, immer Voraussetzung ist guter Aufschlag. Versuchen nicht, dass du so viel über den zweiten Aufschlag gehst, weil vielleicht war das auch ja, eine Strategie vom Zverev, vielleicht mal den zweiten Aufschlag zu attackieren. Habe ich jetzt nicht viel gesehen von. Aber aktuell ist für mich Sinner der beste Grundlinienspieler der Welt. Und ich wüsste jetzt gerade nicht, wie man ihn von der Grundlinie schlagen soll.
Ja, also ich glaube, du hast das jetzt schon ganz gut zusammengefasst. Ich glaube auch, ohne Zverevs Aufschlag heute, dann wäre das eine ganz, ganz düstere Sache gewesen. Weil Zverev hat, finde ich, unglaublich stark aufgeschlagen. Der hat super, super viele freie Punkte mit dem Aufschlag bekommen und hat dann dem Sinner schon das Leben in seinem Return-Spiel schwer gemacht. Mhm. Was aber ganz klar zu erkennen war, das hatte ich dir ja auch geschrieben während dem Match, wenn man sich die Grundlinienposition angeguckt hat, sogar bei Zverevs Aufschlag, wenn der Sinner es geschafft hat, lang zu returnieren, haben sich sofort die Rollen getauscht. Der Sinner ist sofort an die Linie gerückt.
Ja.
Auch nach dem, wie du gesagt hast, der hat nach dem, beim zweiten Aufschlag sehr, sehr weit hinten returniert, hat einen langen Return gespielt, ist sofort an die Linie rangegangen und der Zverev stand plötzlich 2 Meter hinter der Linie.
Ja.
Und so waren permanent die Ballwechsel.
Ja.
Die waren zwar super umkämpft, die Ballwechsel, aber wie du sagst, 6-7 von den Punkten gewinnt dann eben der Sinner, weil der Ballwechsel immer so ist. Sinner nah an der Linie, Zverev weit hinten.
Genau.
Und das über halt über 3 Sätze hinweg, dann verlierst du das halt. Ja.
Das, was der Zverev ja Ende des letzten Jahres angekündigt hat, er möchte sein Spiel auch ein bisschen ändern. Er hat viel versucht, mit der Vorhand zu spielen, aggressiver zu spielen. Das habe ich jetzt bei dem Turnier wenig gesehen. Gegen Sinner kam er vielleicht nicht dazu, muss man vielleicht auch dazu sagen, dass der Gegner lässt es halt vielleicht auch nicht zu, aber habe ich wenig gesehen, dass der Zverev mal versucht hat, die Initiative zu ergreifen. Und wenn, dann ging es schief.
Ja.
Und da hast du ja auch schon gesagt, ja, weil er es nicht mit Überzeugung tut.
Genau. Genau.
Und da gebe ich dir total recht. Das wirkt einfach nicht überzeugt davon, was er macht. Viele Volleys, also ich weiß gar nicht, wie viele Volleys er heute wieder verkloppt hat. Und wie, sobald er mal versucht hat, mit der Vorhand Druck zu machen, geht der Ball ins Netz oder ins Aus. Es ist nicht sein natürliches Spiel, dieses druckvolle Spielen. Das ist nicht sein Spiel. Man merkt das einfach, dass es ja nicht in seiner DNA sozusagen drin. Er fühlt sich damit nicht wohl. Problem ist aber, sein defensives Spiel, das gegen 9 von 10 Spieler reicht, reicht halt nicht gegen Alcaraz, gegen Djokovic und auch nicht gegen Sinner heute.
Ja, genau, das ist das Problem. Und ich glaube, da kann sich auch jeder Spieler reinversetzen, egal auf welchem Niveau. Das kennt ihr wahrscheinlich auch alle da draußen beim Medenspiel. Und euer Teamkollege auf der Bank sagt euch, ja, versuch mal ans Netz zu gehen, du musst mal gegen den, der spielt so defensiv, einfach mal vorgehen und Volley wegdrücken.
Ja, oder, genau.
Dann macht man das vielleicht mal, dann läuft man vor, ist total unsicher, will überhaupt nicht diesen Volley spielen und spielt das alles so halbherzig, ohne Überzeugung und dann klappt es auf gar keinen Fall, klappt das.
Ja.
Das wird auf niemals erfolgreich funktionieren und vor allem nicht, wenn du dann gegen die Eins der Welt spielst. Das muss einfach in Fleisch und Blut übergehen und ich glaube, du hast eben richtig gesagt, das ist einfach nicht in seiner DNA. In seiner DNA ist einfach drin, nach dem Aufschlag diesen einen Schritt zurückzumachen und in seiner Wohlfühl, in seiner Comfortzone hinter der Linie zu sein und da das Spiel zu diktieren. Der spielt, ich habe dir auch geschrieben gehabt, der spielt jeden Ball an die Linie, der Zverev.
Ja.
Jeden Ball spielt der lang an die Linie, bewegt sich unglaublich gut, antizipiert unglaublich gut. Das heißt, alle Spieler auf dieser Welt können nichts gegen ihn ausrichten, wenn er so spielt. Aber eben halt, das haben wir ja schon jetzt häufiger gesagt, Alcaraz und Sinner können das einfach.
Ja.
Die können ihn dann vom Platz schießen oder rausnehmen, spielen im richtigen Moment den Stopp, wenn er dann wieder einen Schritt nach hinten macht. Da reicht es einfach nicht. Da reicht es nicht, sich da hinten einzugraben, den Ball einfach nur reinzuspielen. Und ich finde auch, das haben wir, glaube ich, in der letzten Folge, habe ich das auch schon mal angesprochen, dass er es auch für mich in den Matches davor zu wenig geübt hat. Ja, er hat wieder zu oft, wenn es mal irgendwie knifflig wurde im Satz, anstatt zu sagen, okay, ich bleibe jetzt mal meinem Spiel treu und versuche es weiter sozusagen zu üben, mal aggressiv das Spiel zu holen, wirklich, weil ich aktiv bin, nach vorne rücke. Das hast du immer nur punktuell mal gesehen. Aber wenn es drauf ankam, hat er sich immer wieder zurückgezogen und hat den Gegner das Spiel machen lassen und somit auch die Fehler machen lassen.
Genau.
Nicht er selbst. Er selbst macht, tut nichts fürs Spiel.
Ja. Das Ergebnis war jetzt 6-3, 7-6, 6-3, ne, meine ich, oder 6-4, der dritte. Nee, 6-3 auch. 6-3. Ja, unterm Strich extrem deutlich, muss man sagen, weil auch Sinner hat keinen einzigen Breakball zugelassen.
Genau, das muss man also ja auch mal so sehen, ja.
Natürlich kann man jetzt sagen, der zweite Satz war sehr eng, stand 5-4 für Zverev und 30 beide Aufschlag Sinner. Also
0-30 war es
sogar. 0-30, also eine brenzlige Situation. Ja, ich weiß es nicht, ob ich darauf getriggert bin, weil die Kommentatoren das gesagt haben, der Stach und der Becker gefühlt, dass der körperlich Probleme hätte, der Sinner, irgendwie sich ans Bein gefasst hat, weiß ich nicht.
Ja, hinter den Oberschenkel gefasst und hatte ja auch davor in den Matches schon Krämpfe und genau. Dann vielleicht irgendwie unrund gelaufen. Ja.
Es ist natürlich, wenn du so aufschlägst, wie das wäre, fast du immer, dass du sagst, du kannst einen Satz hier gewinnen und das ist ja auch sehr knapp gewesen mit 7-6, aber unterm Strich muss man einfach sagen, ein sehr deutlicher Sieg für Sinner, wenn Sinner so spielt, wie er jetzt aktuell spielt und ein Alcaraz so spielt, wie er spielen kann, dann kann Zverev mit der Spielweise aus meiner Sicht in einem Grand Slam nicht gegen die gewinnen, weil es einfach zu defensiv ist.
Ja, die können dann nur gegen sich selbst verlieren,
genau,
der Sinner und der Alcaraz. Die können nur gegen sich selbst verlieren, wenn die dann einfach im Kopf nicht klar genug sind an dem Tag, das mental nicht hinkriegen, da irgendwie sich da dem Ganzen zu widersetzen, dann kann es vielleicht reichen, aber er selbst kann es sich nicht erspielen, der Zverev.
Und das ist das für mich das beste Beispiel, vielleicht sogar das French Open-Finale letzten Jahr, Alcaraz gegen Zverev, wo sich eigentlich der Alcaraz immer selber wieder in eine schlechte Lage gebracht hat, weil er irgendwie zu verspielt war, schlechte Entscheidungen getroffen hat und deswegen diese Sätze aus der Hand gegeben hat. Es ging ja auch in den fünften und immer wenn er aggressiv und das versucht hat, das Zepter in die Hand zu nehmen, dann hat Zverev, er kommt aus seiner defensiven Lage nicht raus und das reicht dann unterm Strich dann nicht für einen Grand Slam Sieg, weil dafür war er heute schon wieder, obwohl er im Finale war, schon weit weg auch. Also keinen Breakball.
Ja.
Und Sinner ist jetzt nicht dafür bekannt, dass er ein krasses Aufschlagtier ist. Weißt du, was ich meine? Der schlägt richtig gut auf, aber das tun die ja alle. Aber ist jetzt keiner, wo man sagt, das ist ein Ben Shelton, okay, gegen
den spielst hast du ja keinen Aufschlag zurück, ja.
Gegen den hast du kein Land gesehen.
Ja.
Ja, aber er hat keinen Breakball sich erarbeitet, weil es einfach für mich so ist. Sinner schlägt auf und wie du sagst, Palazzposition, ganz klar, Sinner klebt an der Linie, brettert halt alles rein mit einer Geschwindigkeit, das habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen, sowas. Wie gesagt, Djokovic 2.0. Bewegt sich so krass. Und Zverev ist von der Grundlinie halt nur damit beschäftigt, die Bälle irgendwie wieder lang zurückzuspielen. Also nur am Verwalten.
Genau, Verwalten ist das richtige Wort.
Anstatt mal die Initiative zu ergreifen und zu sagen, ich spiele jetzt den Punkt raus.
Genau.
Ja und nach wie vor, finde ich, sieht man ganz stark beim Zverev ist, Rückhand ist eine Bank, da macht er keinen Fehler. Die Vorhand wackelt. Gerade wenn er Druck macht, hat er diese häufig heute verlegt.
Und ich fand auch, Sinner ist extrem viel über die Vorhand von Zverev gegangen, hatte ich das Gefühl. Also ich fand immer, wenn er einfach im Ballwechsel bleiben wollte, der Sinner, und nur mal sicher gehen wollte, hat er die Vorhand angespielt vom Zverev, weil der weiß, die kommt immer cross zurück.
Ja.
Und dann irgendwann hat er komplett zum Schuss wieder angesetzt, der Sinner, und hat dann Druck gemacht in irgendeine Ecke und hat es dann immer wieder geschafft, dass der Zverev noch weiter zurückgeht, er noch weiter ins Feld gehen kann und dann war der Ballwechsel eigentlich gegessen. Ja. Also muss man sagen, da sind er unglaublich gut eingestellt, mental unglaublich stark, hat irgendwie die letzten 6 der letzten 7 Turniere gewonnen, der 10-0 Winning Streak gegen Top-10-Spieler. Also die Zahlen sind einfach völlig geisteskrank.
Ich glaube, in dem Turnier einen Satz abgegeben, mehr auch nicht. Am Finale keinen Breakball zugelassen. Es ist schon irgendwo eine Art Machtdemonstration, fast schon, was das Tennis angeht, weil auch, wie gesagt, wiederhole mich, wenn Zverev im Finale war, ich glaube, er ist so weit von dem Titel war er noch nie weg, gefühlt, bei einem Finale.
Ja, also ich glaube, aber Sinner ist wirklich gerade an seinem absoluten Peak angekommen, ist wirklich alles zusammenkommen, körperlich topfit, mental topfit, also das kannst du, glaube ich, jetzt gerade aktuell nicht mehr steigern. Der ist mental so unglaublich gut, denn wenn er ein paar Prozent nachlässt, ich glaube, dann ergibt sich auch jede Chance für die anderen, aber der ist gerade so aufgeräumt und so klar und aber gut, der wird sich auch viel verändern. Bei ihm in der nächsten Zeit, Darren Cahill, einer seiner beiden Coaches, wird nur noch dieses Jahr machen, dann wird er seine Coaching-Karriere beenden, dann wird sich ja auch bei ihm wieder viel verändern. Also ich glaube, das ist immer ein lebendiger Prozess bei so einem Spieler.
Ja.
Da wird es wieder Höhen und Tiefen geben, aber aktuell ist er auf so einem Hoch, dass du eigentlich wenig machen kannst.
Ja.
Wenn du jetzt nochmal zurückblickst auf das Match, fandest du, wie fandest du die beiden Spieler so von ihrem Auftreten? Wie souverän oder ist hier jemand, keine Ahnung, hast du irgendwie besonders viel Nervosität gesehen? Da gab ja schon ein paar auffällige Sachen.
Ja, ich weiß, worauf du ansprichst. Also zum Sinner kann man was sagen. Ja, der wirkt total fokussiert und bei sich. Eine Stärke, von der ich mir auch gerne eine Scheibe abschneiden würde, ist, sich auch nicht in brenzligen Situationen irgendwie aus der Ruhe bringen zu lassen. Ich finde, das hat man bei ihm, sieht man ihm ganz, ganz selten. Er ist total fokussiert. Und für mich ist das so von wegen, der hat ein Ziel vor Augen und der auf Biegen und Brechen wird er einfach weitermachen, bis er es erreicht hat. Das finde ich so bei ihm gerade, der ist wie so eine Dampfwalze, die einfach nur geradeaus fährt und die kann gar nicht abbiegen, es geht gar nicht.
Selbst wenn der Zverev den zweiten Satz gewinnt, habe ich mir gedacht, ja, dann macht der Sinn da weiter. Das genau. Ist halt, geht halt einfach weiter.
Aber weiter und das finde ich, sieht man bei ihm jetzt schon seit längerem, ist es der Fall, dass er diese Einstellung hat, so von wegen, ich bin komplett bei mir, ich weiß, was ich hier tue und ich weiß, was ich kann.
Das, was Alcaraz vielleicht gerade ein bisschen zu wenig hat.
Vielleicht,
diese Achterbahnfahrt in so einem Match.
Ja, und das ist schon extrem beeindruckend. Ja, Zverev hat direkt heute wieder ein bisschen gehadert, auch mit seiner Box. Ich glaube, sein Schläger, der war nicht zufrieden mit der Bespannung und hat dann da rumgemosert und wie auch immer. Ich kann es ein bisschen verstehen. Ich glaube, das muss sich vielleicht auch jeder von uns hier, der hier zuhört, mal in die Lage versetzen. Du spielst ein Medienspiel gegen jemanden und du merkst es ja. Irgendwie, mir fehlen die Mittel. Ich kann machen, was ich will. Und dann ist es vielleicht auch so, der hat einfach mal Druck abgelassen und gesagt, ja, die scheiß Schläger, von wegen, ihr seid ja alle dran schuld, dass die nicht bespannt sind oder was, weiß ich nicht. Klar, hilft's nicht, aber irgendwo nachvollziehen kann ich's, weil es, glaube ich, schon extrem frustrierend, wenn du halt merkst, ich habe das Match nicht verloren oder ich bin gerade nicht am Drücker, weil ich schlecht spiele, sondern weil ich einfach nicht die Mittel habe. Das ist einfach, du merkst einfach, egal was ich mache hier, ich werde den wahrscheinlich nicht schlagen. Oder ist es einfach so, habe immer das Gefühl, ich bin hinten dran. Und deswegen, kann man zum Zverev ja sagen, was man will, wie er sich teilweise auf dem Platz dann auch verhält, so mit seiner Box oder wie auch immer, aber er gibt nie auf, das finde ich beeindruckend. Was hast du denn noch
dazu? Ja, abgesehen natürlich von den Schläger, das sehe ich auch so, der suchst halt dann ein Ventil, das muss man absolut nachvollziehen können und schiebt das dann vielleicht irgendwo den Grund sucht er dann woanders, aber klar, ist ja ein Zeichen davon, dass er sehr nervös ist und vielleicht auch spürt, okay, hier wird es dünn heute. Oder die Luft ist dünn.
Ja.
Und wenn Zverev anfängt, mit seinen Schlägen rumzuhadern, dann hat er oft seine Rückhand nochmal nach dem Schlag, nach dem Ballwechsel nochmal, hat er die so
imitiert,
genau. Und dann weiß man immer schon, wenn der sich bei seiner Rückhand schon nicht mehr wohlfühlt, dann hat der Sinne ihn schon ziemlich weit gebracht. Ja. Weil eigentlich sind seine Schläge so bombensicher, dass er sich da nicht aus der Ruhe bringen lässt. Wenn der anfängt schon bei seiner Rückhand rumzuhadern, das ist ein schlechtes Zeichen.
Ja.
Was ich mir auch noch nach dem Match gedacht habe, ist, teilweise, also man sieht schon, finde ich, einen Unterschied zwischen Zverev und dann den großen Champions wie Federer, Nadal, Djokovic, Sinner, Alcaraz. Und zwar sieht man von Zverev häufiger wirklich Fehler, bei denen man sich denkt, boah, wo hat er den jetzt hingespielt? Also teilweise mal, wenn er Druck macht, mal eine Vorhand wirklich neben das Doppelfeld oder unten in die Netzwurzel auf einmal, wo man sich denkt, so, was war denn das? Ja. Dann denke ich in solchen Momenten immer so, sieht man bei einem Finale zwischen Federer, Nadal, Djokovic, siehst du das nie. Da siehst du immer nur Fehler, die Bälle sind Zentimeter im Aus, aber nicht solche groben Schnitzer. Und hier hat der Zverev, ich sage nicht, dass die das Match kosten, aber da siehst du natürlich schon diesen Qualitätsunterschied, dass diese Leute, diese absoluten Ausnahmespieler, wirklich das schaffen, ihre Konzentration und alles im Finale nochmal so zu bündeln, dass die noch besser werden und noch weniger Fehler machen und noch mal ihr absolutes Maximum erreichen können, was nur geht. Und das hat der Zverev halt nicht, muss man einfach so sagen.
Ja, ich glaube, du hast richtig gesagt, und teilweise habe ich auch gesagt, der Vorhandfehler beim Druckmachen gesehen, wo du sagst, okay, der ist halt schon weit aus oder ein Netzwurzel, weil es einfach nicht sein Spiel ist. Es ist eine Facette von seinem Spiel, die er einfach nicht gut beherrscht und wo er sich überhaupt nicht mit wohlfühlt, die er aber lernen muss oder hinkriegen muss, um dann zu gewinnen. Und gebe ich dir vollkommen recht, das siehst du halt beispielsweise von dem Nadal bei den French Open, wenn der dann anfängt mit seiner Vorhand das Spiel zu diktieren, da siehst du, da ist der vielleicht mal der Ball einen Zentimeter aus und er fasst sich an den Kopf gefühlt, wie kann er den verschlagen? Ja. Und bei Zverev nach wie vor, das aggressive Spiel ist etwas, was er überhaupt nicht kann, seine Volleys, ich habe ja gesagt, die Volleys, wo er sie teilweise hinspielt, also entweder spielt er sie so harmlos, wie oft ist der Sinner heute hat er die Volleys ins Teefeld gespielt, der Sinner rennt hin und passiert ihn. Ja. Wie oft hat er den Volley einfach verlegt ins Netz oder ins Aus, weil es einfach nicht mit Überzeugung gespielt ist, nicht irgendwie, es ist wie ein Fremdkörper. Ja. Offensives Spiel ist für ihn wie ein Fremdkörper. Und ich meine damit jetzt nicht Aufschlag und danach Rückhandcross reinschießen, sondern halt im Endeffekt von der Grundlinie das Spiel mal an sich zu reißen zu können.
Ja, im entscheidenden Moment
ins Feld mal reinrücken.
Die Initiative ergreifen die Punkte zu erspielen und nicht auf den Fehler vom Gegner zu hoffen.
Genau. Ja, deswegen ist er trotzdem für mich immer ein Grand Slam-Titelkandidat, weil es wird vielleicht mal der Tag kommen, wo Alcaraz strauchelt oder Sinner und keine Ahnung, und dann ist er da. Ja, weil wenn das jetzt jemand anderes im Finale wäre, dann sieht die Welt auch schon wieder anders aus. Zverev, muss man ja auch einfach sagen, er spielt einfach unfassbar konstant. Zeigt ja auch seine Weltranglistenposition. Er ist die letzten Male immer ein Grand Slam-Kandidat gewesen. French Open Finale und jetzt wieder im Finale bei den Australian Open. Er wird noch Chancen bekommen. Ich glaube nach wie vor, er wird kein Grand Slam mit seiner Spielart gewinnen, es sei denn, der andere verliert
Finale. Aber also ich bin sehr gespannt, wie er jetzt weitermacht. Sehr gespannt.
Ja.
Wie siehst du, also kann dir meine Gedanken mal sagen. Also ich glaube, der hat jetzt Ende letzten Jahres so viel da reingesetzt, hat ja keine Pause gemacht, hat ja, glaube ich, nur 2 Tage Urlaub gemacht, hat im Urlaub schon weiter trainiert, hat ein ganzes, hat ja gesagt, meine Vorbereitung fängt bei einem World Tour Final schon an für die nächste Saison. Ich will die 1 werden, ich will einen Grand Slam gewinnen.
Ja.
Dass es vielleicht nicht direkt in Australien klappt, okay. Aber er ist so nah dran schon wieder gewesen. Also würde mich sehr beeindrucken, wenn er diese Motivation einfach so aufrechterhalten kann, ohne jetzt mal in ein kleines Loch zu fallen und einfach sozusagen Mund abputzen und weiter, würde mich sehr überraschen. Ich kann mir vorstellen, dass er da ordentlich dran zu knabbern hat, weil er merkt, Mist, mein Spiel kriege ich nicht umgestellt und die Spieler, die Top-Spieler, Sinner, Alcaraz, vielleicht auch Djokovic, sind einfach da in den entscheidenden Momenten einfach zu gut für mich. So wie er es ja auch in der Siegerehrung gesagt hat, vielleicht auch ganz kurz dazu, er hat in der Siegerehrung gesagt, muss man ja sagen, sau fair. Er hat gesagt, der Sinner ist einfach zu gut für ihn. Er kann gegen ihn nicht gewinnen. Wenn der Sinner so spielt, kann er nicht gewinnen. Er ist zu gut.
Mhm.
Ganz trocken. Klar, der hat auch viel Frustration rausgesprochen aus ihm. Ne?
Hat ja auch danach ein paar Tränen vergossen, hat man ja auch bei der Siegerehrung gesehen.
Hat auch gesagt, er hat sich bei der Box entschuldigt und meinte, danke für euren ganzen Einsatz. Ich bin einfach nicht in der Lage, in Grand Slam zu gewinnen. Ich bin zu schwach dafür. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber er hat gesagt, der Sinner ist so zu stark, er kann ihn nicht schlagen. Und das ist ja schon eine ordentliche Ansage. Deswegen jetzt nochmal die Frage an dich. Was glaubst du, wie wird es bei ihm weitergehen? Wir sind ja immer hier schön unsere Prognosen am Abgeben, auch wenn die nie eintreffen, aber.
Ja, also ich kann mir bei ihm eigentlich nicht vorstellen, dass er jetzt den Kopf in den Sand steckt und sagt, oder dass er in ein Loch fällt und merkt, es funktioniert nicht, weil auch der Zverev hatte immer Phasen in seiner Karriere, die ja jetzt auch nicht so ewig lange jetzt schon ist, ja. Also ich meine, wie alt ist der jetzt?
30 jetzt auch, glaube ich.
Ja, ne? Hat noch ein paar Jahre vor sich. Ich erinnere mich an eine Phase, wo er keinen Aufschlag reingespielt hat, gefühlt. Ja, das hat er auch überwunden und hat immer weitergemacht. Der Zverev ist für mich, das ist eine ganz große Gabe. Der ist ein Kämpfer, der macht immer weiter. Und das würde mich jetzt wundern, wenn er jetzt den Kopf in den Sand steckt oder so sein Selbstvertrauen verliert. Ich glaube, solange der Tennis atmet, wird er alles daran setzen, den Grand Slam zu gewinnen. Vielleicht setzt ihn das auch unter Druck, aber ich glaube nicht, dass er, dafür hat er ein zu großes Selbstbewusstsein. Dass er jetzt da in ein Loch fällt und merkt, das läuft nicht. Für mich hat der Zverev sich in den letzten Monaten oder Wochen auch eine Aura erspielt, dass er die meisten Matches einfach schon gewinnt. Er geht auf den Platz und strahlt aus, ich gewinne das heute hier. Das strahlt er für mich irgendwie aus. Dass die anderen so wahrnehmen, weiß ich nicht, aber ich finde, er strahlt es aus. Und ich glaube, er wird nach wie vor seine Chancen bekommen, in einem Grand Slam, um einen Grand Slam-Titel zu spielen. Und wenn er weiter an seinem Spiel arbeitet und ja, vielleicht irgendwann die Erfolgserlebnisse hat, dass er mal wirklich ein Spiel gewinnt, weil er aggressiv gespielt hat, vielleicht schlägt das bei ihm dann auch den Schalter um, weil ich meine, ist ja jetzt nicht so, dass er kein Tennis spielen kann. Der kann ja eine Vor- und Rückhand spielen, der muss ja halt vielleicht mal einfach nur irgendwie auch ja das Gespür dafür bekommen. Vielleicht muss er es auch mal mehr in den Turnieren einfach mal üben, wie jetzt die Hartplatz-Turniere, die jetzt noch kommen und dann geht es ja in die Sandsaison, dass er das einfach mal, ja, ein Erfolgserlebnis damit hat, mit seinem aggressiven Spiel ein Match zu gewinnen. Ja, wenn da irgendwann vielleicht mal der Groschen so gefallen ist, dann traue ich dem das alles zu, weil er ist einfach ein Kämpfer vor dem Herrn. Mhm. So sehe ich es.
Ja, ich glaube, dass die Luft natürlich immer eher dünner wird, da nochmal irgendwie einen Grand Slam zu holen. Weil Sinner und Alcaraz werden sich auch mal weiterentwickelt und ich glaube, das sind auch ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass der Sinner jetzt denkt, ah geil, ich habe es jetzt erreicht und jetzt lehne ich mich zurück, sondern der hat natürlich jetzt noch größere Ziele vor Augen und sagt, er will der Größte aller Zeiten werden und die Konkurrenz oder dieses Duell zwischen Alcaraz und Sinner schaukelt sich ja auch dann immer weiter hoch. Von daher glaube ich, dass man bei denen eher davon ausgehen kann, dass die immer stärker werden und von unten kommen so viele junge Spieler nach, die da an den Plätzen ruckeln und dahin wollen. Nehmen wir jetzt beispielsweise von Secke, der bestimmt jetzt nochmal 2-3 Jahre braucht, um dann vielleicht auch mal ein Wörtchen mitzureden. Aber da sind so viele junge Spieler, die eben nicht einfach nur da sind. Wir haben ja so oft in den letzten Jahren uns darüber in Anführungszeichen beschwert, dass es so viele Topspieler gibt, die im Endeffekt da nur ihren Platz vorne aussitzen, aber gar nicht dran glauben, einen Titel zu gewinnen.
Ja.
Die ganzen jungen Spieler, die wollen erstmal an ihre Grenze kommen. Also die glauben alle dran, dass die gewinnen können. Und die sind so heiß und bringen da so einen Schwung rein. Ich glaube, es wird nicht leichter für ihn.
Das glaube ich auch. Wir haben aber auch Spieler gesehen, beispielsweise jetzt einen Rune, der gerade irgendwie so ein bisschen stagniert, vielleicht sogar einen Schritt zurück gemacht hat, gefühlt. Ja. Auch andere Spieler, wo wir sagen, so der richtig krasse Durchbruch ist nicht gekommen. Für mich ist aktuell Sinner, Alcaraz und Djokovic, Djokovic muss man einfach immer nennen, sind gerade so für mich das Top-Top-Top-Level. Das ist so das Nonplusultra. Und danach kommt Zverev. Und dann gefühlt kommt irgendwie, klar, Medvedev darf man nicht außer Acht lassen, aber kommt erstmal nichts. Und die müssen erstmal dieses Niveau von Zverev erreichen.
Klar, aber ich rede jetzt auch nicht von den Spielern von Rune oder so. Das ist für mich auch so, ja. Also die ganzen Spieler da gibt es bestimmt hier und da nochmal einen Tsitsipas oder so, wenn die in die Spur kommen, dass die auch nochmal da was ausrichten können. Aber ich rede von den ganz Jungen. Also ich rede von Secker, von Mendrick, von den ganzen Spielern.
Da kommen
die jetzt,
welche nach.
Die werden natürlich jetzt nicht bei den French Open schon da um Titel mitspielen. Andererseits, wie schnell ging das bei Alcaraz? Da haben alle immer gesagt, der braucht noch Zeit, braucht Zeit, plötzlich gewinnt er Grand Slam.
Ja.
Das kann auch dann ganz schnell
das
gehen.
Kann schnell
und ich glaube, da sind so viele unglaublich gute Spieler, die diese Plätze für sich einnehmen wollen.
Klar, und natürlich ist die Zeit für Zverev ist nicht der Freund, weil er wird älter. Es kommen Leute nach, die hungrig sind, auch auf einen Grand Slam-Titel oder wie auch immer. Und deswegen, es wird nicht einfacher für ihn, aber ich glaube nach wie vor, dass er weiterhin die Chance hat, um Grand Slam-Titel zu spielen.
Auf jeden Fall.
Daran
auf jeden Fall.
Fest. Ja. Ja. Australian Open sind rum.
So schnell geht's schon wieder, gell?
So schnell geht's schon wieder. Es ist unterm Strich für mich Australian Open, und das haben wir ja schon die letzten Jahre gesagt, das Spiel ist für mich sehr, sehr ähnlich geworden, was alle Matches angeht. Ich finde, es sind wenige Paradiesvögel unterwegs, ja, wie das vielleicht noch vor Jahren zuvor noch ganz anderes war, wo du einen Fabrice Santoro hattest, so, weißt du, was ich meine?
Mhm.
Das Spiel wird immer ähnlicher, es ist unglaublich körperlich geworden. Ich finde, die Körperlichkeit, vor allem jetzt gerade, wenn man das Herrentennis sich anguckt, ist unfassbar geworden. Und ich frage mich irgendwo, kann man das noch steigern? Also wie kann sich das noch weiterentwickeln? Das ist für mich die Frage. Kann ein Sinner noch besser spielen? Ja. Ich meine, klar, der kann irgendwie wahrscheinlich noch mehr ans Netz vorrücken. Was meinst du? Wie hast du die Australian Open so jetzt mal als Ganzes gesehen?
Ja, also absolut. Für mich hat das Tennis ist noch moderner geworden, hat sich noch mehr weiterentwickelt. So viele Spieler, ältere Spieler, die einfach ihre Karriere jetzt beenden, einfach sagen, sie können bei dem modernen Tennis nicht mehr mithalten, ja, weil das einfach zu schnell geworden ist. Es wird sofort auf jeden Ball attackiert. Die haben gar keine Luft mehr zu atmen. Und ich finde, das hat man jetzt bei den jetzt extrem gesehen bei den Australian Open, dass die ganzen Jugendspieler allein beim zweiten Aufschlag teilweise über 200 km/h aufschlagen. Also es ist ein ganz neues Tennis für mich. Es hat sich in so eine krass athletische Richtung entwickelt. Power-Tennis wird immer extremer und immer mehr. Dass wir sehr wenig von diesen Spielern sehen, von diesen, sage ich jetzt mal so, wir beschreiben das mal vielleicht immer so ein bisschen so als Künstler, weißt du, so, die ein bisschen auch mal, anders spielen, vielleicht mal mehr Slice oder Stopp oder ans Netz kommen, ja.
Ja.
Das sieht man gar nicht mehr. Und ich weiß aber auch nicht, wo sich das hin entwickelt. Ich kann es dir nicht sagen, ob dann vielleicht irgendwann die Tennisregeln so gemacht werden, dass die vielleicht irgendwie die Bälle langsamer machen wieder oder die Plätze langsamer, damit man vielleicht das Spiel sich wieder in eine andere Richtung entwickelt. Weil gerade entwickelt sich in eine Richtung, die so extrem ist. Teilweise macht es dann auch gar nicht so viel Spaß zu gucken, muss ich ehrlich sagen, weil da halt eben diese Abwechslung fehlt.
Ja.
Diese unterschiedlichen Spielertypen, die sind fast nicht mehr zu erkennen. Alle Spieler, die nachkommen, spielen absolutes Power-Tennis.
Ja, da gebe ich dir recht. Wir werden es weiter beobachten, ja. Und vielleicht kommt ja irgendwann wieder jemand anderes, der wieder was anderes macht. Du hast gerade angesprochen, der Klassiker, erster Aufschlag hart, zweiter Aufschlag sicher. Ich habe gefühlt, der Trend geht mir dahin, zu sagen, ich mache einfach zwei erste, scheiß drauf.
Ja.
Ja, hat Zverev heute auch ab und zu mal gemacht, ja.
Ja, und ich meine, wenn du dir anguckst, der Sinner hat heute eine Vorhand gespielt mit einem Winner mit 150 km/h. Mhm. Und da haben sie gesagt, oder eingeblendet, der von Secke hat, die seine Winner mit 160 km/h gespielt. Also was kommt danach, bitte? Also ja. was wird da rangezüchtet? Das ist unglaublich. Mhm. Gab es für dich auch positive Entwicklung bei dem Turnier? Also es gab ja auch ein paar Regeländerungen, wie beispielsweise das Coaching auf dem Platz, das dann jetzt auf den Center Court, ich weiß nicht, wie es auf den kleinen Plätzen war, aber auf jeden Fall auf dem Center Court war es ja so, dass die Coaches eine Ecke hatten auf dem Platz, abgeleitet vom United Cup, da hat man das ja schon die letzten Jahre gesehen. Mhm. Und dass die Spieler da wirklich nach den Ballwechseln zu ihrer Box gehen konnten mit denen reden. Ja, wie fandest du das? War das für dich was Positives oder findest du, das hat da nichts verloren?
Ich finde, das ist absolut positiv. Auch der Tennissport muss sich, finde, auch da auch mal weiterentwickeln, dass man da einfach mal neue Regeln setzt, um vielleicht auch mal neue Impulse zu schaffen für die Spieler. Oder sehe ich das ganz genauso? Ich meine, da haben wir ja jetzt mal wieder ein ganz anderes Thema. Ich möchte aber nur kurz darauf eingehen, weil immer wieder von den Kommentatoren Stach und Becker gesagt wurde heute, oder in dem Laufe dieser zwei Wochen, da hat der Schiedsrichter jetzt über Fingerspitzengefühl gezeigt und nach so einem extrem langen Ballwechsel hat er den Spielstand erst deutlich später angesagt, weil ab dann wird ja die Shotclock gezählt. Und dann sage ich so, das sehe ich halt nicht so. Ich sehe das halt nicht so, sondern ich sage, wenn der Punkt vorbei ist, dann, keine Ahnung, wartest du zwei Sekunden und dann wird die Uhr wieder bei neuem gestartet, weil es ist ja für beide anstrengend gewesen. Und dann wäre es ja auch mal interessant zu sehen, wie spielen denn beide den nächsten Ballwechsel, wenn die aus der Puste sind, sowohl der Return-Spieler als auch der Aufschläger.
Ja.
Und da denke ich mir halt so, das ist mal, da kannst du Impulse setzen, dass sich das Spiel auch wieder verändert. Vielleicht kommt einer auf die Idee und sagt, ich habe keinen Bock auf lange Ballwechsel, weil danach bin ich erstmal drei Punkte komplett am Arsch, ich mach das nicht mehr mit.
Ja.
Und da denke ich mal so, solche Dinge sind wichtig. Der Tennissport muss sich auch weiterentwickeln. Er muss einfach da auch die Grundregeln müssen beibehalten bleiben, sehe ich absolut so. Nicht noch kürzer, nicht noch schnelllebiger, weil epische Matches gehen verloren. Aber grundsätzlich denke ich schon, dass sich der Tennissport einfach auch weiterentwickeln muss. Und ich finde das jetzt mit der Box, dass die da am Rand sitzen, eigentlich eine coole Sache.
Das fand ich auch super.
Ja.
Es fand mal schön, einfach diese Verbindung dann zu sehen, wie wirken die Coaches auf die Spieler ein, und das fand ich echt eine super, und es hat auch nicht gestört.
Nee, hat auch nicht gestört. Einfach interessant dann zu sehen, wie auch die Gestik und Mimik sind, wie sie das anfeuern, also absolut positiv, und deswegen gerne solche Sachen, muss nicht mehr sein, irgendwie, dass die noch aufs Feld laufen dürfen, wie man vielleicht beim College Tennis sieht, dass der plötzlich an der Aufschlaglinie steht, das muss nicht sein, aber solche Sachen sind auf jeden Fall positiv.
Ja, das war es jetzt schon wieder mit den Australian Open.
Richtig.
Ich glaube, es geht einfach direkt spannend weiter, weil man einfach jetzt sehen wird, okay, wir haben gerade gesagt, wie wird Zverev sich davon erholen, wie geht es bei ihm weiter, wie wird es bei Djokovic und Murray weitergehen. Alcaraz wird natürlich auch ganz genau hingeschaut haben, wird sich denken, oh, okay, nicht, dass der Sinner mir wegläuft, wie geht es bei Sinner weiter, kann er die Form halten, und natürlich alle anderen Spieler von den Gesetzten, die so früh ausgeschieden sind. Wie raffen die sich auf? Wir haben es ja gesagt, der Tsitsipas, der meinte, ja, jetzt zu früh ausscheiden, da hast du zwei Wochen erstmal, guckst du nur Tennis im Fernsehen und trainierst und hast keine Matches. Das ist auch viel Zeit zum Nachdenken.
Ja.
Wie erholen sich die einzelnen Spieler? Wie machen die jungen Spieler weiter? Was nehmen die mit? Also ich finde, es ist so spannend, wie schon lange nicht mehr, weil so viel passiert gerade im Tennis.
Ja.
Ich habe das Gefühl, die Plätze in Top 100 sind noch heißer begehrt und noch umkämpfter als je zuvor.
Ja.
Da kann sich keiner ausruhen, was natürlich dazu führt, dass die Spieler natürlich immer weiter dazu getrieben werden, noch bessere Leistungen abzurufen, noch mehr zu trainieren, noch mehr zu verändern. Ist für uns Zuschauer schön, und ich bin sehr gespannt, wie das jetzt in den nächsten Wochen vor allem, wie es da weitergeht.
Absolut, hast richtig gesagt. Viele der Top-10-Spieler, die frühzeitig ausgeschieden sind und die sich natürlich dann hinterfragen, oh Mist, wird mir jetzt hier der Rang abgelaufen dieses Jahr? Von anderen Spielern, die jetzt einfach nachkommen. Du hast viele Namen genannt, Mencik, Fonseca und wie sie alle heißen. Deswegen wird es ein ganz spannendes Jahr, glaube ich. Ich habe das Gefühl, dass es da jetzt einen richtigen Wirbel geben wird und viele einfach Schiss haben. Scheiße, Australian Open, erste Runde raus, zweite Runde raus. Ich war eigentlich an 15 gesetzt, das sollte nicht passieren. Und das wird auf jeden Fall, ich glaube, das erste halbe Jahr wird sehr, sehr interessant, um zu gucken, wer wo steht.
Ja.
Ja, wir hören uns auf jeden Fall in zwei Wochen wieder. Geht ja jetzt so ein bisschen weiter, noch mal ein paar Indoor-Hard-Turniere, beispielsweise in Rotterdam. Dann so langsam.
Montpellier oder sowas, glaube ich, auch noch.
Ja, dann so langsam Richtung USA, der US-Wing.
Genau.
Mit den beiden Indian Wells, Miami. Und dann beginnt ja eigentlich für alle, für mich ja auch die schönste Zeit des Jahres, Sandplatz-Tennis. Aber bis dahin ist noch ein bisschen Zeit, und Wir hören uns in 2 Wochen wieder.
Bis dann. Macht's
gut.